Und wenn wir von diesem Glaubensbekenntnis ausgehen würden, dann würde da eigentlich nur eine Überschrift stehen. Und die heißt gelitten. Gelitten. Und darum geht es mir heute in dieser Aussage. Und ich lese uns dazu aus Jesaja 53 ab Vers 4 ein paar Verse. Jesaja 53. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich genommen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder ab auf einen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und er tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Was würden wir mit einer Inschrift, entschuldigt mal, über ein Leben oder als Inschrift mit einem Leben verbinden, wo nur so steht, gelitten? Stellt euch mal eine Todesanzeige vor, wo das nur steht, gelitten. Wir würden wahrscheinlich alle denken, was für eine Tragik muss das gewesen sein bei diesem Menschen, wenn das die Zusammenfassung seines Lebens ist, gelitten. Wir würden fragen, hat er denn keine glücklichen Stunden gehabt? Und auch bei Jesus, was sagt das Glaubensbekenntnis noch über sein Leben aus? Ist auch nicht gerade so hoffnungsvoll, da kommt dann noch gekreuzigt, gestorben und begraben. Lässt auch nicht gerade das pralle Leben vermuten, oder? Es ist doch schon auffällig knapp, wie das Glaubensbekenntnis über das Leben von Jesus redet. 4 Evangelien haben wir, wo so viel drinsteht, was er alles gemacht hat und getan hat und gesagt hat. Und wir finden hier keine Deutung im Glaubensbekenntnis seines Lebens. Gelitten, gekreuzigt, gestorben, begraben, das ist alles das, was das Glaubensbekenntnis vom Leben von Jesus erzählt. Fehlt da nicht was? Hätten wir nicht vielleicht gerne was anderes reingeschrieben? Man hätte doch auf eines seiner 29 Wunder hinweisen können. Oder was ist mit den großen Gleichnissen, die er erzählt hat? 41 finden wir große, die doch eine kleine Nachricht wert gewesen wären. Oder seine großen Reden, die so viel Aufmerksamkeit erregt haben. Die Bergpredigt. Oder seine Anhänger, die haben ihm doch viel bedeutet und er ihnen. Wir verdanken so viel diesen Anhängern und sie sicherlich auch ihm. Die kommen gar nicht vor. Gelitten. Das ist das Fazit seines Lebens. Gelitten. Das ist das Fazit seines Lebens. Ob uns das nun passt oder nicht. Ein entscheidender Wesenszug seines Lebens. Es sind nicht die Wunder, es sind nicht die Gleichnisse, nicht die großen Reden, nicht die schönen Worte, nicht die glücklichen Stunden. Entscheidend ist bei Jesus, dass er an den Menschen gelitten hat und mit den Menschen gelitten hat und durch die Menschen gelitten hat und für die Menschen gelitten hat. Das ist das Entscheidende. Puh. Irgendwie düster, ne? Gelitten. Ein Jesus aber, dessen Bedeutung in erster Linie darin bestehen würde, dass er gegessen hat, getrunken hat, geredet, geholfen hat, der wäre für unser Leben heute von wenig Bedeutung. Ein Jesus, der nur schöne Stunden gehabt hätte. Bedeutung hat er, weil er für uns aus Liebe in den Tod gegangen ist, weil er gelitten hat. Deshalb hat er für uns Bedeutung. Gelitten unter Pontius Pilatus, knapper kann man gar nicht von Jesus reden. Die Zusammenfassung seines Lebens heißt Leiden. Und ich möchte mit euch 4 Punkte angucken, wo und wie er gelitten hat. Erstens, Sein ganzes Leben war Leiden, sein ganzes Leben. Er hat mit uns gelitten. Vielleicht regt sich ja innerlich Widerspruch bei euch bei diesem Thema. Sagen, aber er hat doch nicht nur gelitten. Er hat doch auch vieles anderes erlebt und gesehen. Jesus kann ich mir nicht so als Stimmungskiller vorstellen, den man tunlichst nicht einlädt. Warum haben ihn denn die Leute eingeladen? Um mal richtig mies drauf zu sein an dem Abend? Dann laden wir uns mal Jesus ein, dann kommt auch so diese Depri-Stimmung auf uns. Ganz im Gegenteil. Hat er nicht gefeiert, gegessen, gelebt, sich gefreut, geliebt? Wenn er wirklich nur gelitten hätte, dann wären die Leute ihm noch nicht hinterhergelaufen und hätten auch nicht seine Nähe gesucht. Wir würden das doch nicht tun bei einem, der nur leidet. Wir haben ein bestimmtes Bild von Leiden, von einem leidenden Menschen. Toll, wie du das vorhin gesagt hast, wie dein Leid Menschen zu dir geführt hat und ihr miteinander trauern konntet. Und du hast das hier erzählt, dass es was für dich Besonderes war. Ja, und das ist auch was Besonderes, wenn das geschieht. In der Regel hält man sich fern von leidenden Menschen. In der Regel fühlt man sich bei leidenden Menschen hilflos. Gerade dann, wenn man nicht helfen kann. Wer ist schon gerne mit leidenden Menschen zusammen? Die vermiesen einem doch die ganze schöne Stimmung. Wer leidet, ist größtenteils einsam. Das ist die Regel. War Jesus einsam? Nein, war er nicht. Und so müssen wir fragen, was ist das für ein Leiden, das sein ganzes Leben zusammenfasst? Ich versuche es so zu erklären. Jesus war von einem Schrecken erfüllt. Ihn schreckte die Verlorenheit der Menschen. Deshalb ist er in die Welt gekommen, damit sie nicht mehr verloren sind. Und er selber war von einer Leidenschaft erfüllt, diese Menschen zu retten und ihnen zu helfen. Und er konnte sich sicherlich durchaus an Blumen und Vögeln so freuen. Und er hat sie gesehen und wahrgenommen. Und er fühlte sich geborgen von einem großen, offenen, weiten Himmel, der sich Tag und Nacht über ihn ausbreitete. Und er hat sicherlich auch sich an den Sternen gefreut. Er sah die Natur, die ohne Sorge unter der Sonne Gottes lebte, sich keine Gedanken um den morgigen Tag machte, die sich der Fürsorge Gottes anvertraute. Und das kommt auch in seinen Gleichnissen vor. Das sah er alles. Aber wie war es bei den Menschen, um die es ihm eigentlich ging? Sie vertrauten Gott nicht mehr. Sie zersorgten sich. Sie waren vor der Angst vor dem Altwerden und dem Morgen und dem einsamen Sterben gehetzt und zersetzt. Sie wurden den Fluch nicht los, den sie auf sich gezogen hatten, als sie meinten, ihr Leben in die eigenen Hände nehmen zu können. Sie übersahen all diese Botschaften Gottes, die er sah. Sie waren taub für das Reden Gottes, das sie nach Hause holen wollte. Und damit war Jesus von morgens bis abends konfrontiert. Er sah alles auf dieser Welt, auch das Schöne, auch den schönsten Sonnenuntergang. Aber er sah es auch immer als Rufen Gottes an diese Menschen. Gott suchte die Menschen in all diesen Zeichen, aber sie ließen sich nicht finden. Sie überhörten alles Rufen von Gott. Und so litt er sein ganzes Leben an den Menschen. Und dieses Leiden umgab ihn schon von Anfang an. Kein Raum in der Herberge. Bei den Tieren liegt er am Anfang seines Lebens. Als Flüchtling muss er mit seinen Eltern nach Ägypten. Er bleibt ohne Heimat, wie ein Fremdling. Er sagt, ich habe keinen Platz auf dieser Erde, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Einmal rufen sie ihm Hosanna zu, aber alles nur ein Missverständnis. Und sobald sie merken, wer er ist, heißt es, kreuzige ihn. Und dieses Leiden bricht am Ende seines Lebens aus ihm raus. Und wir haben das eben in diesem Text aus Lukas 19 gehört. Er weint, als er Jerusalem sieht. Die Stadt und die Menschen, die sich vor ihm und vor Gott verschließen und wo schon die Geier über dieser Stadt kreisen, das sieht er. Und er sagt, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Und so war sein ganzes Leben Leiden. Vielleicht können wir uns das so vorstellen. Wie geht es denn einem, der ansehen muss, wenn die, die er liebt, ahnungslos in ihr Unglück rennen, wie sie alle Warnungen übersehen, wie alle Rettungsversuche abgelehnt werden, Wir sehen, was kommt, aber die hören nicht. Der will nicht. Der lässt nicht los. Da kann sich das Leiden lange hinziehen um einen Menschen. Und Eltern wissen vielleicht, wovon ich rede. Die Liebe zum Menschen ist wie die Hölle für Jesus. Und da geht er mittendurch. Zweitens, er hat unter uns gelitten. Er starb allein und unverstanden. Und dass auch seine Anhänger, seine tiefsten Freunde ihn am Ende seines Lebens verlassen, ist dann tiefste Einsamkeit. Kein Sterben im Kreis von lieben Menschen. Er hängt zwischen Verbrechern am Kreuz, Soldaten grölen, unter dem Kreuz weinen zwar Frauen, aber man muss sagen, am Thema vorbei, denn sie sind erschüttert nicht von den Qualen der Entfremdung von Gott an dieser Stelle, sondern sie sehen nur seine gemarterten Gliedmaßen und die Schmerzen seines Todeskampfs. Das führt sie zum Weinen, aber nicht das Eigentliche. Bis dahin könnte man Jesus aber immer noch so als Helden einer Tragödie sehen. Er wäre der Held, der das absolut Gute wollte, der aber nicht verstanden wurde, sondern wie so ein Fremdkörper abgestoßen wird. So etwas hat es ja schon immer gegeben. Menschen mit großen Zielen, mit großen Idealen, mit Weltbeglückungsbotschaften, die aber nicht landen und dann traurig endeten. Schade eigentlich. Aber was mit dem Leiden von Jesus ist, das begreifen wir nur, wenn wir uns fragen, worin sein Leiden bestanden hat. Und das ist drittens, er litt, weil er so liebte. Weil er so liebte, litt er. Wie ist das, wenn man liebt? Hypothetische Frage, ganz klar. Wenn man liebt, will man für den anderen da sein. Dann will man mit ihm alles teilen. Dann möchte man es nicht besser haben als der geliebte Mensch. Und wenn dieser geliebte Mensch durch tiefe Täler geht, wenn es dem, den man liebt, schlecht geht, dann wehrt man sich eigentlich dagegen, dass es einem selber auch besser geht. Könnt ihr euch folgende Szene vorstellen? Der Ehemann, ja, Ehemänner, versetzt euch mal rein. Der Ehemann kommt freudestrahlend abends nach der Arbeit nach Hause und freut sich auf einen schönen Abend mit seiner Frau. Er hat zwei Konzertkarten ergattert, wo er weiß, diese Musik gefällt ihr und gefällt ihm. Überraschung, tada, zwei Konzertkarten. Er kommt rein und sieht seine Frau auf dem Hocker in der Küche sitzen und weint und ist nicht zu trösten. Kenne ich solche Situationen als Ehemann. Und er dann sagt, oh, mein Schatz, ich sehe es. Aber nun habe ich diese zwei Konzertkarten. Du verstehst doch, wenn ich mir jetzt jemand anderen suche und auf dieses Konzert gehe. Du würdest mir den ganzen Abend nur vermiesen. Aber ich denke weiter an dich, ich wünsche dir alles Gute und wenn ich heute Abend zurückkomme, hat sich deine Laune vielleicht vergessen, aber jetzt bin ich deiner Launen müde. Morgen geht es dir bestimmt wieder besser. Hab noch einen schönen Abend. Tja, das hat immer Anregungen in der Predigt. Jesus ist nicht in der Sicherheit des Himmels geblieben. Weil es uns Menschen nicht gut ging, hielt es ihn auch nicht im Himmel. Und deshalb können wir seine Liebe glauben. Wie leicht ist es, aus der Ferne an anderen zu denken, ihnen Gutes zu tun, vielleicht ein wenig Geld zusammen, etwas abzugeben. Ich bin als Pastor ja oft unterwegs und es gibt in Erfurt einige Leute, die alt geworden sind und auch krank geworden sind und dann sprechen mich Altgewordene in anderen Gemeinden oft immer an und sagen, wie geht's dem eigentlich? Und dann sage ich, dem geht's ganz schlecht. Och, grüß ihn von mir. Ich übertreibe ein bisschen, ne? Und dann sage ich, nee, mache ich nicht. Dann kriege ich immer große Augen vor mir und sage, weißt du, worüber sich freuen würde? Wenn du dich heute Nachmittag hinschreibst und ihm eine Karte schickst und einen persönlichen Gruß erreicht. Ob ich nämlich dran denke, ihn zu grüßen von dir als Erinnerung, so, boah, das kann ich dir nicht garantieren. Aber ein Anruf von dir, eine Karte, das würde ihn freuen. Jesus transferiert nicht irgendwie Geld auf die Erde. Er transferiert sich selbst auf die Erde. Und das ist keine halbe Sache, die er da macht. Wir sind für ihn keine anonymen Hilfsbedürftigen, sondern er hat uns bei unserem Namen gerufen und liebt uns und deshalb kommt er zu uns. Und er weiß, wer wir sind. Und er weiß auch, was in unseren Seelen los ist. Er schaut uns an, ließ sich wegen seiner Liebe zu uns nicht von uns trennen. Er teilte unser ganzes Leben, deshalb war er hier auf der Welt, unsere Nöte, unseren Schmerz, auch unsere Versuchungen. Und darin ist er dann absolut glaubwürdig in seiner Liebe. Seine Liebe ist keine billige Phrase, sie besteht nicht nur aus Gefühlen, sondern sie wird tätig. Und damit will er uns immer mehr zeigen, der Vater im Himmel hat dich nicht aufgegeben. Er ist deiner nicht müde geworden, wie ich auch deiner nicht müde werden. Es gibt immer einen, der neben dir bleibt, dass du das weißt, Mensch. Und wie ein Doppelgänger geht er mit uns durchs Leben und durchleidet alles. Er leidet an uns und durch uns und unter uns. Freiwillig tut er das. Er will nicht getrennt von uns sein, wenn wir auch leiden. Und nun ein viertes. Er leidet wegen uns oder um unsertwillen ist, glaube ich, das bessere Deutsch. Habt ihr schon mal wegen eines anderen Menschen gelitten? Ich vermute, das wird vielen schon passiert sein. Und das kannte Jesus auch. Seine Gefährten schlafen ein und verleugnen ihn, als er sie am dringendsten brauchte. Mit falschen Zeugen integriert man gegen ihn und das Volk brüllt nieder mit ihm, dieselben, die vorher noch Hosanna gerufen haben. Er wird geschändet, er unterzieht sich einer qualvollen Hinrichtung und das ist schon Leiden genug, Leiden wegen anderer Menschen. Aber das geht bei Jesus noch tiefer, denn das, was die Menschen ihm taten, war doppelt schrecklich für ihn, denn er maß alles das an dem, wozu diese Menschen eigentlich bestimmt waren, die ihm das taten. Seine Futterknechte waren gerufene Menschen, als Kinder zum Vater im Himmel heimzukehren. Die ihn verleugneten, waren Menschen, die Kinder im Hause Gottes sein durften und die sich nun in der Fremde rumtrieben. Sie waren für ihn solche, die frei sein sollten, die aber nun die Sklavenschaft wählte. Sie sollten durch Gott Orientierung erfahren, doch entschieden sie sich herumzustochern und ungewisse Wege zu gehen. Sie sollten Geborgenheit erfahren, doch entschieden sie sich für Angst und Sorge. Sie verließen ihre Bestimmung und sie wurden zu Verursachern seines Leidens. Die, denen er Gutes bringen wollte, die quälten sie, die quälten ihn, er wollte sie doch retten. Also nicht nur, könntet ihr nicht lieber und netter sein? Nein, er hatte eine ganz andere Berufung für ihn und diese kehrte sich um. Jesus wusste viel mehr über die Menschen als sie selbst. Er sieht alles, er weiß alles, wie niemand sonst, nicht einmal wir selbst. Und von all dem, das ist das Wunder der Liebe, wendet er sich nicht ab, zieht sich nicht in seine Kränkung zurück, hält sich nicht die Augen zu. Er guckt hin auf die Menschen, er guckt immer hin. Er wird nicht irre an uns. Er liebt uns Menschen, wie uns kein anderer geliebt hat. Und nur wer liebt, lernt den anderen wirklich kennen. Nur wer liebt, ist in der Lage, den anderen wirklich kennenzulernen. Goethe sagt, man kennt nur das, was man liebt. Man kennt nur das, was man liebt. Und dann unter dieser Last bricht Jesus zusammen und vielleicht vermittelt uns das eine Ahnung dann, was es heißt und bedeutet, dass er die Sünde der ganzen Welt getragen hat. Ist das Trost für uns, das zu hören? Ja, es ist jemand da für uns, der um alles weiß, was in uns ist, was in mir ist und nicht irre wird an mir. Welcher Mensch würde das tun? Deshalb versuchen wir ja voreinander immer unsere reine Weste zu zeigen und zu zeigen, wie liebenswert wir sind. Aber wenn die anderen wüssten, wie es manchmal in uns aussieht, wovon wir träumen, welche kurzen Gedankenimpulse wir so am Tag hatten, welche Vorstellungen wir haben, welcher Morast so manches Mal in uns ist, was wir alles so denken. Ich habe mir heute Morgen mal so die Zeit genommen zu überlegen, was für ein Mist, was für ein Dreck hast du in der letzten Woche eigentlich alles getan, gedacht, worüber würdest du dich schämen? Ich dachte, erzähle ich besser nicht hier. Wir wären wahrscheinlich sehr allein, wenn alle was von uns wüssten, was in uns ist. Jesus weiß das alles. Und trotzdem wird er nicht irre an uns, sondern sagt mir, gerade für dich, für solche Leute wie du bin ich da. Ich leide mit dir, wenn du selber an dir leidest. Wir sind durchschaut, aber von einem Liebenden sind wir durchschaut. Da weiß einer alles von mir, aber er leidet mit. Da will nicht nur einer bei mir sein, wenn wir es schöner haben oder damit wir es schöner haben. Jedes Brautpaar, das ich fragen würde an dieser Stelle, bevor ich sie heirate, ich gucke da hinten mal hin, fragen würde, erwartest du eigentlich, dass es schöner wird in der Ehe? Deshalb bist du zusammen. Sagen wir, ja klar, also würde mich überraschen, wenn einer sagt, nö, ich bestrafe mich jetzt hier mal selber. Nur bei Jesus ist das anders. Da ist einer, der mich liebt, der mir meine Last abnehmen will, der leidet, weil er bei mir sein will und mit mir sein will. Was ist das für eine Selbstvergessenheit in der Liebe? Eine Liebe, in der es nur um mich geht, nicht um ihn. Und deshalb ist diese Überschrift gelitten über sein Leben, finde ich, richtig. Sie ist aber geboren in einer Liebe zu uns. Wie berührt uns so eine Liebe, dass sich da einer zu Tode geliebt hat für uns? Der aus seiner Liebe auch kein Trara macht, so als hätte er jetzt wieder ein Riesenei gelegt. Deshalb ist sie glaubwürdig. Gelitten unter Pontius Pilatus. Wisst ihr, was das ist? Was das für ein Wort ist, gelitten? Das ist eine Frage, ein Fragewort. Denn das ist ein Wort, das schreit, es schreit nach einer Antwort. Es fordert meine Stellungnahme heraus. Es ruft danach, dass ich dem voller Glauben und voller Vertrauen zustimme. Gelitten, Jesus hat gelitten. Das ist nicht ein Wort der Anklage für uns. So soll es nicht verstanden werden. Wegen dir hat er gelitten. Nein, ist es nicht. Es ist ein Wort der Hoffnung. Ein Wort der Einladung. Ein Wort der Liebesoffenbarung. Als Jesus einsam im Garten Gethsemane betete, da sprach er, meine Seele ist betrübt bis in den Tod gelitten. Und kann man ein Leiden tiefer in einem Wort ausdrücken? Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Martin Luther hat gesagt zu diesem Wort, das sind die größten Worte der Heiligen Schrift. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Denn es gibt auch bei uns so viel Leiden, auch einsames Leiden. Ich leide, du leidest. Und wer immer so leidet, der darf hören, dass er Jesus von nun an seiner Seite hat, der ihn liebt und der ihm Zukunft und Hoffnung geben will. Eine Predigt zur Passion. Amen.